Hey y'all, it's Kelly Clarkson here to talk Wayfair. No matter your space, style, or budget, shop Wayfair.com to make your home way more you.
Wayfair, every style, every home.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcast mit einem Wechsel am Mikrofon. Ich bin dabei, Carsten Kellermann, und auf der anderen Seite der Leitung heute Hanna Gobrecht. Hallo Hanna.
Hallo Carsten.
Ja, wir beide da haben das Wochenende zusammen verbracht, zumindest den Samstag, und zwar im Fußballstadion, im Stadion von Borussia Mönchengladbach, und haben da ein Spiel gesehen, das tatsächlich so ausgegangen ist, wie ich getippt hatte, 3:0, allerdings für den FC Augsburg, nicht wie ich gedacht hatte für Borussia Mönchengladbach. Und wenn man das gesamte Spiel, was ja sehr lange Nachspielzeiten mit sich brachte, Revue passieren lässt, dann kann man es, Hanna, ich weiß nicht, ob du die These mitgehst, fast auf eine einzige Minute, auf eine einzige Situation möglicherweise sogar reduzieren und damit fast alles erklären. Und zwar auf die 27., 28. Minute, auf diesen Schnitt, als Nico Elvedi einen Pass spielte, eine Reaktion von Torwart Jonas Omlin kam und das Spiel einen komplett anderen Anstrich bekam, einen roten nämlich. Kann man das so sagen?
Da war ja auch nach dem Spiel zu Recht viel die Rede drüber. Wir haben ja auch schon am Samstag direkt ein bisschen drüber diskutiert, was denn jetzt schlimmer war, dieser katastrophale Rückpass oder dann eben die Reaktion von Jonas Omlin, der da wirklich sehr ungestüm aus dem Tor kommt und der eigentlich einfach das Gefühl dafür haben muss, dass er in dieser Situation, wenn er so reingeht, eigentlich keine Chance auf den Ball hat.
Genau, fangen wir aber vielleicht bei Elvedi an. Elvedi hat nach dem Spiel, das muss man ihm zugutehalten, gesagt, das ist 100% meine Schuld. Mir tut das unheimlich leid für Jonas, der gerade erst ins Tor zurückgekehrt war, ja nach der Verletzung von Moritz Nikolas in Berlin. Omlins Comeback dauerte wirklich nicht lange, 70 Minuten glaube ich in Berlin plus die 27 jetzt gegen Augsburg. Und ja, Elvedis Pass, so ein typischer Elvedi will ich fast sagen, macht eigentlich ein richtig gutes Spiel. Du hast es geschrieben, eine Passquote von 96% und im Grunde auch gut verteidigt, hatte sogar eine große Torchance, zu der wir später noch kommen. Aber dieser eine Pass, der macht halt alles kaputt, was er ansonsten getrieben hat an guten Dingen. Naja, und Omlin, dem will ich mal zugute halten, dass er mit mehr Spielpraxis wahrscheinlich etwas umsichtiger in der Situation gewesen wäre. Aber er ist jetzt auch kein junger Kerl mehr. Er ist ein erfahrener Torwart, hat internationale Erfahrung, hat genug Spiele und Lebensjahre hinter sich, um die Dinge anders einschätzen zu können. Und ich sag auch, da kann er ganz anders rangehen. Die rote Karte war überhaupt gar kein Zweifel. Er hat den Jensen, den Augsburger, da komplett weggemäht. Und ja, so war es dann so, dass Omlin mit hängendem Kopf vom Platz schlich. Elvedi den Kopf schüttelte ob seines Passes und es wie in Berlin eine Woche vorher hektisch auf der Gladbacher Bank wurde.
Ja, das hat Tobi Sippel nach dem Spiel auch ganz gut geschildert. Er meinte halt, er hätte ja eine Woche zuvor, also er war ja auch in Berlin, mitbekommen, wie sich dann Jonas Omlin eben so schnell umziehen musste, wie es so hektisch wurde. Und ja, deswegen, es wirkte zumindest so, als er es erzählt hatte, dass es das für ihn in dem Moment irgendwie leichter gemacht hat, dass er so wusste, ne, was ist jetzt zu tun. Ja, aber er musste ja auch selbst zugeben, dass er da niemals mehr mit einem Comeback gerechnet hat. Ich meine, ein bisschen musste man ja fast davon ausgehen, dass Jonas Omlin nicht jetzt bis zum Saisonende jedes Spiel komplett durchspielen wird. Das bringt seine Verletzungshistorie eben mit sich. Aber dass es direkt im ersten Spiel und dann direkt nach einer halben Stunde wegen einer roten Karte zu einem Sippel-Comeback nach 2 Jahren kommen wird, ja, das hätten wir dann ja tatsächlich auch nicht gedacht.
Nein, nicht so richtig. Wobei, wir hatten ja, der Kollege Yannick Sorgatz hatte sich ja schon mal das Gladbacher Torwarts hin und her, Wirrwarr, Chaos, was auch immer der letzten, der vergangenen Jahre angeschaut und hatte da ja schon darauf hingewiesen, dass aufgrund all dieser Vorkommnisse früher war es halt so, das hat ja auch der Sippel gesagt, es gab halt Jan Sommer und ihn und Jan Sommer hat immer gespielt und die wenigen Male, die er nicht konnte, hat halt der Sippel gespielt. So, und jetzt wechseln die Torwart ja fröhlich so ungefähr wie die Trikotfarben bei den Heim- und Auswärtsspielen. Und ja, dann war er wieder da, der Tobias Sippel. Und ja, auch da, die Überraschung hält sich tatsächlich ein wenig in Grenzen. Denn wenn man schon mal so ein, ja, so der Wurm drin ist in dieser ganzen Torwartgeschichte, warum dann nicht auch dieser Spin der Geschichte? Und da stand er dann im Tor, der Sippel. Und Hanna, ich glaube, wir tun ihm jetzt nicht wirklich Unrecht und werden wahrscheinlich auch nicht komplett anderer Meinung sein als er selbst. Es war nicht wirklich sein Spiel. Und mindestens zwei, das hat er auch zugegeben, Gegentore hätte er wahrscheinlich mit mehr Spielroutine, ich glaube 715 Tage hat er nicht im Tor gestanden in Gladbach, hätte er wahrscheinlich was verhindern können.
Wenn man jetzt ganz hart ist, sagt man, dass es nicht Bundesliga-tauglich gewesen ist. Man muss da natürlich bei den ganzen Umständen absolut fair bleiben und jetzt Tobi Sippel da nicht die Niederlage anlasten. Das wäre ja völliger Wahnsinn. Aber ja, man hat gesehen, was es ausmacht, wenn man, du hast den Zeitraum angesprochen, so lange eben dann kein Pflichtspiel bestritten hat. Er hat ja jetzt auch in den Testspielen, das hat dann Seoane ja auch noch gesagt, war er jetzt auch nicht immer derjenige, der da gespielt hat. Seoane ging sogar noch so weit zu sagen, dass du ja auch als Nummer 3 im Training in den Spielformen, wo dann ja auch meistens eben Jonas Omlin und Moritz Nikolas im Tor stehen, auch nicht immer so gefordert wirst oder so diese Reize bekommst. Das alles hat da ja mit reingespielt. Das erste Gegentor schlägt da am kurzen Pfosten ein. Wenn du die Spielpraxis hast, dann stehst du da vielleicht einfach anders in der Aktion. Wir brauchen aber nicht zu verschweigen, dass da auch Weigel es verpasst hat, diesen Weg mitzugehen. Das ist ja jetzt waren alles Situationen, die bei Sippel geendet haben, aber auch das zweite Gegentor mit der kurz ausgeführten Ecke, wo Lukas Ulrich und Robin Hack sich auch nicht so richtig einig sind, wer denn da jetzt rausstechen muss. Da war ihm ja die Sicht versperrt, hat er selbst gesagt, Tobi Sippel, der, wie du auch schon gesagt hast, wirklich auch super selbstkritisch war. Er meinte dann auch ganz offen, ja, da sehe ich halt einfach total dumm aus. Aber auch da sage ich, glaube, wenn du einfach ein bisschen diese Spielfitness auch hast, dann fällst du da auch anders und dann hast du diesen Ball auch, der ja auch dann, muss man ja sagen, auch sehr zentral platziert gewesen ist.
Absolut richtig. Und das muss man sagen, das hat aber auch die Mannschaft, das hat auch Weigel nach dem Spiel zugegeben. Die Mannschaft hat Tobi Sippel nicht wirklich unterstützt. Sie hat dann den Freiburgern unheimlich viel Raum gelassen für die Abschlüsse. Und ja, dann kam eben, was kommen musste, das dritte Gegentor auch. Ja, Es sind die Dinge, du kommst kalt ins Spiel, du hast ewig nicht im Tor gestanden, du hast gar kein Gefühl für den Raum wahrscheinlich auch. Wir haben es ja bei Jonas Omlin sogar gesagt, der schon eine deutlich kürzere Spielpause hatte als Tobi Sippel, der ja in Berlin auch schon gespielt hat, der da übrigens richtig gut gehalten hat nach seiner Einwechslung. Und ja, also du hast es gesagt, ich bin auch weit davon entfernt zu sagen, Tobias Sippel hat dieses Spiel verloren. Aber man hat halt gesehen, dass es schon eine Einwechslung war, die Gladbach nicht wirklich nach vorn gebracht hat. Das muss man dann sagen. Aber es war auch wirklich der gesamten Mannschaft irgendwo anzulasten, dass man den Kollegen da so ein bisschen hat hängen lassen, ihm da nicht die nötige Unterstützung gegeben hat, nicht harter Mann gewesen ist bei den Toren. Weigel war ja nun auch beim dritten Tor sozusagen Begleitservice für den Torschützen, für Claude Maurice, der 3 Tore geschossen hat mit Hanna. Ich glaube, es war ein Expected Goals Wert von 0,31, ein Dreierpack mit dem Wert. Das ist schon sehr beachtlich. Es war ein Spiel, das am Ende wohl dann durch diese rote Karte entscheidend beeinflusst war. So hat es Gerardo Seoane genannt. Und ja, ein bisschen tut es mir, muss ich sagen, leid für Tobias Sippel. Es ist so ein bisschen auf seinen Schultern dann ausgetragen worden, diese ganze Geschichte. Und ja, Hanna, was vom Spiel bleibt, ist, es war nicht nur diese Situation. Denn ich glaube, hätte Gladbach ein Führungstor erzielt noch vor der Pause, dann wäre die Geschichte anders gelaufen. Dann wären die Augsburger auch nicht so ruhig geblieben, hätten nicht so aus diesem Gefühl, naja, das wird schon gegen die 10 Gladbacher heraus agieren können, sondern hätten einen ganz anderen Druck gehabt. Oder siehst du das anders?
Ja, man muss vielleicht ganz kurz, aber es ist dann auch schnell abgehakt, noch über die erste halbe Stunde sprechen, beziehungsweise mir sind da auch einfach so die ersten Minuten im Kopf hängen geblieben, wo Gladbach sich da schon direkt versucht hat, ein bisschen vorne festzusetzen. Ich erinnere mich an zwei Flanken von Lukas Ulrich direkt zu Beginn. Und dann hatte ja tatsächlich Kevin Stöger in der dritten Minute eigentlich eine sehr gute Gelegenheit, da aus zentraler Position im 16er abzuschließen. Der Ball ist ihm dann ja versprungen, aber da dachte ich so am Anfang, okay, das ist doch jetzt das, was man von Gladbach erwartet, zu Hause gegen Augsburg. Dann ist es so ein bisschen dahin geplätschert, bis dann eben die rote Karte kam. Ja, und dann gab es eben diese kuriose Triple-Kopfball-Chance nach einer Ecke, als Gladbach schon in Unterzahl war. Und da haben ja, ich glaube, erst war es Itakura, dann Skelly, dann Elvedi, die da alle an Finn Dahmen gescheitert sind. Und dann gab es ja noch diesen Doppelpass zwischen Kleindienst und Hack. Ja, wo Hack da ja schon aus einer guten Position die Führung auf dem Fuß hat vor der Pause. Und dann gebe ich dir recht, dann kann das eine ganz andere Geschichte werden. Aber so war es dann eben nicht.
Ganz genau, ja, dieses 1 gegen 1 gab es zuletzt öfter und irgendwie ist das nicht Gladbachs Spezialdisziplin, also 1 gegen 1, Stürmer gegen Torwart, zweimal Kleindienst, einmal in Stuttgart, einmal bei Union Berlin, auch alleine vor dem gegnerischen Torwart aufgetaucht, den Ball nicht untergebracht. Hack-Position war jetzt ein bisschen schlechter als in den beiden Kleindienstfällen, aber trotzdem, es gab, glaube ich, Zeiten in der vergangenen Saison, da hätte er den fast einem No-Look-Schuss untergebracht. Und ja, jetzt scheitert er eben an Finn Dahmen. Es geht zwar kurz vor der Pause, 42. Minute. Das hätte, glaube ich, wirklich den Augsburgern nochmal einen versetzt. Das wäre sozusagen die Retourkutsche der Gladbacher gewesen für diesen Schockmoment rote Karte. Aber dann ja in der zweiten Halbzeit, da fehlte mir dann einfach wirklich der Zugriff. Die Augsburger gerade sowieso im Flow haben ihr ganzes Selbstbewusstsein dann mit in diese Halbzeit reingenommen, haben im Grunde genommen das Spiel beherrscht und haben abgewartet, bis sich die Situationen ergaben. Und als sie dann eben festgestellt haben, dass es sehr effektiv sein kann, einfach aufs Tor zu schießen, haben sie das gemacht. Bälle waren drin und ja, von Gladbach kam dann auch wirklich nach vorne nicht mehr viel. Die Umstellung auf eine Fünferkette. Ngumu ist dann zurückgezogen worden, also gegen den Ball als Verteidiger zu spielen. Hat dann im Grunde auch nichts genutzt. Die Gladbacher waren einfach an dem Tag nicht in der Lage, ihre Stärken auch in Unterzahl oder trotz der Unterzahl auf den Platz zu bringen. Wie gesagt, erste Halbzeit, gerade vor der roten Karte, war genug Möglichkeit, das Spiel in eine Richtung zu lenken, dann schon. Und selbst nach der roten Karte bis zur Pause war es so. Naja, und dann war das Spiel eben in der zweiten Halbzeit, ging es dann den Gang der Gerechten und Gladbach kassierte die vierte Heimniederlage der Saison. Das ist schon ein Brett und dieses 0:3 tut, glaube ich, richtig weh.
Vor allem, weil es ja dann jetzt einfach gut in diese Phase gepasst hätte, wenn man zu Hause gegen Augsburg die Chance nutzt, sich da noch mehr an die Europaplätze ranzupirchen. Gladbach hat jetzt ja nach wie vor 34 Punkte, Platz 9, das ist alles im Soll, aber jetzt mit Heidenheim, Mainz, Bremen sind es halt drei Spiele, in denen du dich jetzt nach dem bisherigen Saisonverlauf wieder einfach beweisen musst. Der Tenor in der Mixzone war ja dann auch nach dem Spiel ja eigentlich das, was du tatsächlich mit so einem Spiel auch machen musst, schnell abhaken. Und es gab da ja dann doch große Zuversicht, dass da jetzt in Heidenheim eine Reaktion folgen kann. Wenn ich da zum Beispiel an die Worte von Julian Weigel denke, und das muss man sagen, das ist ja jetzt so eine Situation, den Spielern kauft man sowas dann ja jetzt definitiv mehr ab als bei solchen Worten in der vergangenen Saison.
Ja, definitiv, weil da folgten eben keine Taten. Jetzt sind des Öfteren Taten gefolgt und Gladbach reist immerhin mit zwei Auswärtssiegen nach Heidenheim, mit zwei Auswärtssiegen im Rücken in Stuttgart bei Union Berlin. Das sind schon Hausnummern. Heidenheim ist das schwächste Heimteam der Liga. Und sagen wir mal so, es ist schon korrekt, wenn die Gladbacher da auch einen gewissen Anspruch haben in diesem Spiel. Heidenheim jetzt dieses 2:2 bei Leipzig, wir werden über Heidenheim ja gleich noch sprechen. Aber gucken wir auf die Gladbacher, sie nehmen eben aus diesem Spiel mit, es muss einfach vieles dann auch in die richtige Richtung laufen. Und sie merken auch, wie schnell dann auch Dinge wegkippen können. Und das war in der zweiten Halbzeit so, da war eben diese Sicherheit nicht mehr da, da war eben dieses Selbstvertrauen nicht mehr da. Gladbach hat ja gerade auch in Berlin noch ganz anders auf diesen Torwartwechsel reagiert, aber natürlich in Unterzahl gegen, ich fand sie sehr ausgebuffte Augsburger, da ging dann nichts und was bleibt, ist eben dieses Abhaken des Spiels, nach vorne zu schauen. Und vorne, Hanna, ist eine Debatte, die Gladbacher tatsächlich so sicherlich nicht erwartet haben, noch vor einer Woche vor dem Anpfiff des Spiels bei Union Berlin. Da war im Grunde die Torwartfrage, wenn wir hier im Podcast unsere Aufstellungstipps gemacht haben, die war eindeutig mit dem Namen Nikolas beantwortet, Moritz Nikolas, der sich den Stammplatz erobert hat im Laufe der Saison. Ja, und jetzt plötzlich, Hanna, ist wieder der Nikolas da, jetzt ist sogar noch der Omlin weg mit der roten Karte, 1 bis 2 Spiele Sperre. Wir werden, jetzt ist es knapp 10:30 am Montagmorgen, im Laufe des Tages, spätestens Dienstag, denke ich, wird dann auch die Zeit der Sperre kommen, 1 bis 2 Spiele. So, Hanna, und jetzt können wir beide diskutieren, wer denn am Samstag, und dann nehmen wir ein bisschen mal den Aufstellungstipp schon vorweg in der Torwartfrage, im Tor steht, denn Tobias Sippel und Gerard Söane und Roland Wirkus haben tatsächlich die Frage nach dem Torwart in Heidenheim offen gelassen.
Ja, und da bin ich mal gespannt. Also es ist ja definitiv ein Thema, was die Gladbacher jetzt die ganze Woche begleiten wird und auch im Spiel, weil egal wer im Tor steht, da wird dann ganz genau drauf geschaut. Ich bin gespannt, wie lange sie es wirklich offen lassen. Also ich muss sagen, ich fand es nach dem Spiel völlig in Ordnung, sich da nicht festzulegen, eben, ne, weil man dann auch so gemerkt hat, okay, so ganz wie man sich das vorgestellt hat und ja natürlich auch wie Tobias Sippel, wir haben es eben ausführlich besprochen, sich selbst das vorgestellt hat, ist es eben nicht gelaufen. Auf mich hat Tobias Sippel auch so ein bisschen gewirkt. Du standest ja bei ihm in der Mixzone, ich habe es mir nachher angehört. Tatsächlich auch so, ich will jetzt nicht sagen, dass ihm da der Arsch auf Grundeis ging, Entschuldigung für die Wortwahl. Aber als er gefragt wurde, ob er nächste Woche spielt, dann war eher so der Tenor, ja, wir warten mal ab, wie die Trainingswoche läuft. Ich bin ja eigentlich dafür da, die jungen Torhüter zu unterstützen. Also ich fand, er hat es so ein bisschen von sich weggestoßen, wo ein anderer Torhüter selbst nach so einem Spiel ja gesagt hätte, nee, ich bin hier die Nummer 3, ich habe jetzt heute gespielt und natürlich möchte ich nächste Woche im Tor stehen. Das wäre ja auch für einen Leistungssportler eine völlig legitime Aussage gewesen.
Ja, aber ich glaube, er hat schon sehr realistisch eingeschätzt, dass das ein ganz hundsmiserabler Tag für ihn gewesen ist. Wie gesagt, die Umstände haben wir ja ausführlich eben besprochen, gar nicht alles auf ihn gemünzt, aber klar, ich meine, er ist ein erfahrener Torwart, er ist alt genug zu wissen, dass das jetzt eine Leistung war, die natürlich nicht eindeutig ihn dafür qualifiziert, im nächsten Spiel dabei zu sein. Und ich glaube auch in seiner Rolle als der die jungen Torhüter heranführt, der auch eine gewisse Verantwortung gegenüber diesen jungen Torhütern hat, wäre es aus seiner Sicht, glaube ich, dann auch nicht in Ordnung gewesen, sich da jetzt klar zu positionieren. Abgesehen davon wird er wissen, dass das Thema da ist, dass das besprochen wird im Trainerteam mit Torwarttrainer André Wachter, dass die Frage gestellt wird, können wir Tobias Sippel am Samstag das anvertrauen oder müssen wir uns eine Alternative überlegen? Wir haben Alternativen, werden die Gladbacher sagen und das ist ja auch das, was letzten Endes in der Diskussion schon vorher war, als Jonas Omlin immer wieder verletzt war und es um Moritz Nikolas ging oder in der Saison davor auch um Jan Olszowski, der aktuell ausgeliehen ist, ist wirklich die Erfahrung dann der Maßstab oder lässt man dann einen jungen Kerl ran, der einfach auch viel Qualität hat und da muss man ja sagen, dass die Gladbacher in Thiago Pereira Cardoso, der schon luxemburgischer Nationaltorwart ist mit einigen Einsätzen, einen haben, der erstens, du hast es eben schon gesagt, Spielpraxis hat und der zweitens, glaube ich, auch einfach eine richtig gute Prognosen hat. Da werden wir jetzt mit Sicherheit mal drüber diskutieren, wir beiden. Und ich glaube zu sagen, dass wir da auch einer relativ klaren, einer Meinung sind. Also wenn ich es jetzt entscheiden würde an der Stelle von Söane, würde ich fast sagen, den stelle ich ins Tor.
Da gehe ich auf jeden Fall mit. Man muss es ja dann auch einfach so im Gesamten betrachten. Es ist ja jetzt nicht so, als würde man einem jungen Torhüter jetzt ab Samstag den Rest der Saison aufbürden, sondern es geht um ein, maximal um 2 Spiele. Und das ist ja eigentlich die perfekte Gelegenheit. Du hast ihn angesprochen, Thiago Pereira Cardoso ist da auch aus meiner Sicht der geeignetste Kandidat. Ich meine, es ist ja ganz natürlich oft, dass man erstmal auf die zweite Mannschaft guckt. Da hast du dann Maximilian Brüll und Maximilian Neutgens, die sich in dieser Saison beide so ein bisschen abwechseln. Der eine hat 13 Saisonspiele, der andere 10. Das heißt, die haben auch entsprechend Spielpraxis. Aber ja, Thiago Pereira Cardoso ist aus meiner Sicht allein deshalb auch schon prädestiniert dafür, weil er ja auch jetzt einfach hinter Omlin und Sippel die Nummer 3 ist. Er war gegen Augsburg auch dabei beim Aufwärmen im Stadion, das ja mittlerweile wirklich immer mit 3 Torhütern gemacht wird, von denen dann am Ende einer nicht im Kader steht. Er hat sich seit dem Wechsel aus Luxemburg 2022 stetig weiterentwickelt, ist mittlerweile Kapitän der U19, kann in 4, 5 Sprachen coachen und hat auch im September einen Profivertrag bekommen. Und da wäre es für mich jetzt auch der logische Schritt, wenn man sagt, okay, wir sehen was in dir und wir wollen das jetzt auch damit untermauern, dass du hier dann im Tor stehst. Du hast die Länderspiele angesprochen, er hat 3 gemacht, ist ja auch dann in dem jungen Alter gerade auf der Torhüter-Position keine Selbstverständlichkeit und hat da im letzten Jahr auch 2-mal in der Nations League gespielt gegen Bulgarien und Nordirland. Das ist jetzt nicht die ganz große Fußballbühne, aber es ist ja eben eine internationale Erfahrung, die er einfach hat. Auch das hat er den U23-Torhütern eben voraus. Ich habe tatsächlich mal nachgeschaut. Er hat bei seinen Länderspielen jetzt maximal vor 8.000 Zuschauern gespielt. Auch das ist nicht mit der Bundesliga vergleichbar. Aber vielleicht ist es dann ja auch ganz gut, weil das dann eben auch nicht im großen Fokus stattfinden wird. Also im großen Gladbach-Fokus ja. Aber auf das Spiel Gladbach-Heidenheim, da schaut jetzt Fußball-Deutschland nicht. Wenn Gladbach jetzt am Samstag in München spielen würde, wäre das auch nochmal eine andere Nummer. Aber ja, für mich spricht da einfach auch das Gesamtpaket für Pereira Cardoso. Und ich würde mich da auch als Trainer recht frühzeitig drauf festlegen, einfach und das auch kommunizieren, einfach, dass da Klarheit herrscht, sich alle drauf einstellen können, die Mannschaft, Pereira Cardoso und Sippel dann eben auch. Bin mal, wie gesagt, gespannt, wie sie es diese Woche lösen werden.
Ja, absolut deiner Meinung. Ich denke auch, dass da schon seit dem Wochenende, nach dem Spiel direkt schon angefangen wurde, drüber zu diskutieren und möglicherweise auch schon eine klare Tendenz da ist. Pereira Cardoso spielte dann ja auch nicht in der U19, wurde sozusagen auf Eis gelegt, damit er sich nicht auch noch verletzt. Also da wurde dann schon mal ganz klar gemacht, also er ist da auf jeden Fall jetzt im Fokus. Und die Debatten laufen. Und also ich vermute mal, spätestens am Dienstag, wenn die Borussen ins Training einsteigen, wird es dann auch eine Aussage in die Richtung geben. Natürlich werden ja auch die Fragen kommen zu diesem Thema. Und klarer da auch die Aussagen sind, desto leichter wird es ja auch für den jungen Kerl, sich darauf einzustellen, auf dieses Spiel. Natürlich, klar, wenn jetzt die Situation besteht, dass eigentlich Sippel spielen soll, der verletzt sich, dann muss er halt kurzfristig rein. Aber ich glaube, je länger er weiß, dass er spielt, desto mehr kann er sich darauf einstellen. Und wenn man ihn so betrachtet, er war ja auch schon mit im Trainingslager, ist ohnehin beim Training der Profis dabei. Der hat schon ein gesundes Selbstbewusstsein, sich erarbeitet durch die Arbeit eben mit dem Gladbacher Top-Torhütern, aber auch eben in der Nationalmannschaft. Und ich glaube, solche Länderspiele, ob die jetzt vor 8.000 oder 5.000 oder 20.000 Zuschauern stattfinden, die sind immer eine ganz besondere Geschichte für so einen jungen Kerl, da auf dem Platz zu stehen, für sein Land zu spielen. Und wenn du im Luxemburger Tor stehst, bist du ja auch gewöhnlich eher unter Beschuss, als wenn du jetzt im deutschen Tor stehst zum Beispiel, weil Luxemburg ja in den meisten Spielen nicht der große Favorit ist, sondern eher der Underdog. Also von daher glaube ich, dass der wirklich schon weiß, was er kann und mit Sicherheit auch insgeheim schon gedacht haben wird, Mensch, da wäre ja schön, wenn ich da eine Chance bekomme. In Heidenheim wird natürlich eine heiße Kiste sein. Gerade dort, wo mit langen Bällen operiert wird, ist man als Torwart doch dann auch immer wieder gefragt, Sicherheit ins Spiel zu bringen. Und das ist genau die Geschichte auch. Er hat Spielpraxis. Er hat nicht das Problem von Tobias Sippel, dass er eben diese brenzlichen Situationen, wenn die Bälle lang reingespielt werden, was die Heidenheimer ja gern tun, da braucht man, glaube ich, schon auch eine gewisse Abläufe in seinem Torwartspiel. Auch das spricht deutlich für ihn. Also von daher bin gespannt. Wir werden das in den nächsten Tagen, denke ich, erfahren. Und Hanna, du hast es, glaube ich, durchgezählt. Er wäre dann der wievielte Torwart? Also er wäre auf jeden Fall der 1, 2, 3, dritte Torwart, vierte Torwart, glaube ich, aus dem eigenen Nachwuchs, der hochkommt. Ter Stegen, Blaswig. Und Blaswig hat kein Spiel für Gladbach gemacht, spielt aber inzwischen dann auch in der Champions League, inzwischen in Salzburg. Ja, und natürlich Moritz Nikolas und Jan Olschowski. Das sind die Torhüter, die die Gladbach in die Bundesliga gebracht hat. Und er wäre der Nächste.
Ja, kurios noch dazu, weil du ja gerade ein paar Namen angesprochen hast. Das ist ja auch verrückt, dass in Ter Stegen, der ja diese Knieverletzung noch hat, Sommer hat sich letzte Woche den Daumen gebrochen, Nikolas, wisst ihr alle, und jetzt, ja, Omlin, der gesperrt ist. Es ist einfach kein Gladbacher Stammtorhüter seit 2011 derzeit einsatzfähig oder spielberechtigt. Also jetzt mit Blick aufs Wochenende, bei Omlin wird es ja dann eine schnelle Rückkehr geben. Aber ja, das ist dann irgendwie auch verrückt und beschreibt nochmal diese Gladbacher Torwartjahre. Also wenn jetzt Thiago am Samstag dann auch spielen würde, dann wäre es der 15. Torwartwechsel, den Gladbach in einem Pflichtspiel vornehmen muss, innerhalb von ja weniger als 2,5 Jahren. Und es ist eine Chance, also man muss ja auch sagen, wir haben auch schon gesprochen, dass sich ja Jan Olschowski auch so ein bisschen wieder ärgern muss. Klar, er kriegt jetzt in Aachen Woche für Woche Drittligaspiele. Das ist auch wichtig als jetzt oder wichtiger als ein oder zwei Bundesligaspiele für Gladbach. Ja, aber er wäre jetzt dran gewesen anstelle von Sippel. Und ja, irgendwie passt das dann auch zu dem, was Olschowski und Gladbach bisher so gemeinsam erlebt haben, weil ihm ja auch wegen eines Infekts und dann auch wegen eines Daumenbruchs im letzten Testspiel der Saison so ein bisschen die Chance geraubt wurde, sich da ja oder seinen Platz weiter gegen Nikolas zu verteidigen damals. Und ja, da sind jetzt in den Jahren einige an ihm vorbeigezogen. Und mit Blick auf Samstag lassen wir uns mal überraschen. Ich traue Thiago Pereira Cardoso auf jeden Fall zu. Er ist auch mit einer Größe von 1,90 jemand, der da auch einfach, glaube ich, was ausstrahlt. Also der wirkt ja auch nicht unbedingt wie einer, der erst 18 ist. Und ja, es kann ihm helfen und ich bin gespannt.
Ja, dann haben wir zumindest die Torwartfrage schon mal geklärt, also zumindest aus unserer Sicht, was dann am Ende Gerardo Seoane und sein Trainerteam entscheiden werden, werden wir sehen. Aber vielleicht wenden wir uns jetzt tatsächlich dem Rest zu, was das Heidenheim-Spiel angeht. Ein Spiel, über das ich in meinem Kommentar geschrieben habe, dass es zur Nagelprobe wird für die Gladbacher, weil es jetzt eben auch vieles auf dem Prüfstand steht. Vor allem die Stabilität, die Gladbacher in den vergangenen Wochen aufgebaut haben, nach dieser doch sehr bitteren Niederlage sich da zu beweisen und ja, einfach zurückzukommen und vielleicht mit dem dritten Auswärtssieg auch ein klares Statement der Stärke abzugeben. Und da stellen wir jetzt in den folgenden Minuten, würde ich sagen, nachdem wir unseren schönen Jingle dazu gehört haben, dann eben die Frage, welches Personal die Gladbacher denn in Heidenheim aufbieten können, um das zu bewerkstelligen, was ich gerade gesagt habe. Aber erstmal hier unser Jingle zur Aufstellung.
Aufstellungstipp.
Wir haben ja ausführlich über die Torwartposition gesprochen. Da würden wir ja dann jetzt beide Pereira Cardoso sehen. Und dann muss ich sagen, Carsten, das ist an dieser Stelle dann immer total langweilig. Das weiß ich, aber für mich gibt es da gar nicht so viele Optionen zum Rotieren. Also die spannendste Frage ist vielleicht noch, weil für mich ist Philipp Sander neben Julian Weigel gesetzt und für mich hat sich auch Nathan Gumo auf der rechten Seite jetzt in Abwesenheit von Franck Honorat auch noch einen weiteren Einsatz verdient. Aber dann ist eigentlich ja nur die Frage, spielt Kevin Stöger nochmal, der ja da aus seiner Sicht sehr bitter ausgewechselt werden musste nach einer halben Stunde, als Tobias Sippel dann eben reinkam. Das hatte natürlich taktische Gründe. Ja, wird er jetzt nochmal spielen in Heidenheim oder wird Alassane Plea vielleicht nochmal beginnen? Das ist für mich eigentlich so die spannendste Frage.
Also ich würde die auf jeden Fall mit Stöger beantworten. Was die Zehnerposition angeht, tatsächlich, als ich mir eben hier auf meinen Zettel die Aufstellung aufgeschrieben habe, habe ich tatsächlich den Player im Blick gehabt für die Startelf. Allerdings nicht anstelle Stögers, sondern anstelle von Hack, da auf der linken Seite. Ich würde es ganz gerne mal wieder sehen. Ich weiß, dass natürlich dann eine Frage der Dynamik auch ist. Das ist ja der Grund, warum Seoane da mit den beiden Außenspielern eben unterwegs ist, mit Ngumu, beziehungsweise sonst natürlich Franck Honorat und auf der anderen Seite Robin Hack, weil einfach da eine andere Spritzigkeit, eine andere Dynamik und eine klarere Flügelbelegung natürlich drin ist. Und gerade gegen eine Truppe wie Heidenheim, die doch sehr kompakt verteidigt, brauchst du natürlich Geschwindigkeit oder alternativ Spielkultur. Und da könnte natürlich der Gedankengang Richtung Player sein, eben mit Player, dann aber über links. Player ist in meinen Augen immer noch der beste Abschlussspieler, den Gladbach neben Tim Kleindienst hat. Und der Kollege Thomas Grulke hatte das ja vergangene Woche schon mal thematisiert, dass da eben so eine Lücke doch klafft zwischen Kleindienst und dem Rest. Und bei Hack fehlt mir im Moment die Sicherheit vor dem Tor, ganz einfach. Ngumu ist auch keiner, der wirklich für Tore steht. Eher wenn dann für Vorlagen, für schnelle Läufe. Und darum, mit Player wäre dann einer mehr neben Kleindienst in der Mannschaft, dem ich auch zutrauen würde, doch eher noch ein Tor zu machen. Und darum könnte ich mir vielleicht denken, dass anstelle von Hack vielleicht Player in die Startelf rutscht, dann aber eben über die linke Seite kommend oder eben chargierend mit Stöger. Hat Anfang der Saison nicht immer gut geklappt, aber inzwischen hat sich die Mannschaft ja weiterentwickelt. Das wäre vielleicht meine Option, Player für Hack.
Die Gedanken, die du da gesagt hast, sind nachvollziehbar. Ich halte es aber dann auch eher für unwahrscheinlich, weil ich dann auch denke, dass es ein sehr intensives Spiel wird in Heidenheim und dass da dann doch Robin Hack auf links, der dann da auch sehr engagiert mit zurückarbeitet immer, vielleicht die bessere Wahl ist. Ich bin eh mal gespannt, wie Heidenheim sich aufstellen wird. Also sind ja jetzt letzte Woche aus der Conference League ausgeschieden, haben dann am Sonntag 2-2 gegen Leipzig gespielt. Das ist auf jeden Fall ja ein achtbares Ergebnis, auch wenn Leipzig gerade auch nicht die Mannschaft der Stunde ist. Und da gab es eben nach der Conference League wieder diese 7 Wechsel in der Startelf. Es waren auch zwischenzeitlich mal 10. Das fand ich ganz spannend, weil sie das echt eigentlich immer gut hinbekommen haben. Und damit ist ja jetzt Schluss, weil es gibt keine Dreifachbelastung mehr. Und wenn ich jetzt mal ans Heidenheimer Training diese Woche denke, ich glaube, da wird es im positiven Sinne richtig knallen, weil sich da ja dann doch ja einige anbieten. Und ich glaube, das ist jetzt aus Gladbacher Sicht gar nicht so leicht, auf dieses Spiel zu gucken und herauszufinden, welche Elf da am wahrscheinlichsten ist. Heidenheimer Spielart, klar, viele lange Bälle, viele zweite Bälle. So war es dann auch in Leipzig und bin ich mal gespannt. Kann mir vorstellen, dass unsere Tipps unterschiedlich ausfallen.
Ja, Heidenheim hat seine Qualitäten natürlich, sonst würden sie ja nicht in der Bundesliga spielen, sonst wären sie auch nicht so lange im Europapokal unterwegs gewesen und sonst hätten sie auch nicht diesen Punkt in Leipzig geholt. Die haben ja 2-0 geführt, ein Megator erzielt zum 1-0. Solche Tore mag ich ja, schön in den Winkel gedonnert aus 16 Metern, sah richtig gut aus, dann 2-0 geführt, dann aber natürlich diese 2-0-Führung auch noch verspielt. Das heißt also, die Analyse des Spiels wird sowohl die Stärken, aber auch die Anfälligkeiten der Heidenheimer sicherlich zum Vorschein bringen. Und da werden die Gladbacher ganz genau hinschauen. Und ich sage einfach mal, Borussia Mönchengladbach kommt mit der Empfehlung der Auswärtssiege in Stuttgart und bei Union Berlin nach Heidenheim. Heidenheim hat Riesenprobleme in dieser Saison im eigenen Stadion. Und da sollte Gladbach ganz einfach drauf erpicht sein, die Heidenheimer. Ich sag, du kannst sowieso diese Art und Weise des Spiels nicht wirklich kontern mit den langen Bällen, sondern lange Bälle kannst du aus jeder Situation spielen. Darum wird es für Gladbach darum gehen, möglichst viel Ballbesitz zu haben, um Heidenheim gar nicht in diese Situationen kommen zu lassen, den Ball lang nach vorne zu schlagen, Druck rausnehmen durch Ballbesitz und aus dem Ballbesitz heraus dann eben auch gut und schnell nach vorne spielen. Da bin ich schon wieder bei Alassane Player, weil dann eben auch dieses flüssige Kombinationsspiel mit ihm vielleicht noch mal ein bisschen gehoben wird. Also von daher glaube ich, dass Gladbach gut beraten wäre, ganz einfach sein Ding zu machen, Gladbach Fußball zu spielen und sich gar nicht so sehr da unter Druck setzen zu lassen durch die Heidenheimer Spielweise, sondern ja, ich sag mal, das ganze Ding anzugehen wie ein Heimspiel. Und im Moment muss man ja sagen, sind ja die Auswärtsspiele die besseren Heimspiele für Gladbach.
Das stimmt. Hast du denn jetzt gerade einen Tipp schon abgegeben? Nee, ne?
Also ich sag mal 2-1 für Gladbach, ne?
Das ist auch eine Ansage. Du hast ja völlig recht, dass Gladbachs Anspruch mittlerweile dann auf jeden Fall auch ist, solche Spiele in Heidenheim zu gewinnen, einfach weil man sich diese Saison wieder so eine Selbstverständlichkeit im eigenen Spiel erarbeitet hat. Aber ich meine, es ist jetzt Montag, es ist noch weit zum Spiel, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das gewinnt Heidenheim 1-0.
Ja, das ist natürlich auch eine Ansage. Werden die Gladbacher bestimmt gerne hören, dass du ihnen so viel zutraust. Aber Heidenheim, wie gesagt, ein Gegner, der unangenehm ist und ein Gegner, der Gladbach, der Art, wie er Gladbach in der Vergangenheit nicht wirklich gelegen hat. Aber das war auch mit Union Berlin so, auch mit Augsburg. Die beiden Ergebnisse kennen wir, also schlägt in alle Richtungen aus. Vergangene Saison kam ja Gladbach in einer ganz speziellen Situation nach Heidenheim. Damals nach dem Pokal aus in Saarbrücken. Die Fans hatten eine Krawatte bis zum Dort hinaus, fuhren dann da 1000 Kilometer hin und zurück, um der Mannschaft den Rücken zuzudrehen und den Support zu verweigern. Einfach um da auch ein klares Statement zu setzen. Jetzt war es anders, jetzt gab es dieses 0-3 gegen Augsburg und danach hat die Nordkurve die Spieler aufgemuntert, hat gesungen und ihnen klar gemacht, Leute, ihr habt euch was erarbeitet und zwar Kredit und der ist hier mit dem 0-3 definitiv nicht aufgebraucht. Also da wird Gladbach in der Summe als Club ganz anders nach Heidenheim reisen, mit einem ganz anderen Gefühl, trotz dieser extrem bitteren Niederlage gegen Augsburg. Aber was man zu Hause liegen lässt, muss man auswärts wieder einsammeln. Das ist das Motto, das haben Elvedi und auch Weigel angesagt. Und ja, da sollte Gladbach das dann ganz einfach auch tun. Und das würde dann für mich den dritten Auswärtssieg in Folge bedeuten. Wieder ein 2-1. Ja, das hätte natürlich einen gewissen Charme, sagen wir es mal so.
Du hast die Reaktion der Fans noch angesprochen. Das war ja auch am Wochenende noch so ein Diskussionsthema. Also die Nordkurve hat die Spieler da ja aufgemuntert. Aber das konnten wir ja auch sehr gut von unseren Plätzen beobachten. Es hat da echt ab der 70. Minute ja so eine Art Massenflucht eingesetzt in allen Teilen des Stadions, in allen Blöcken, ob Ober- oder Unterrang. Da war einige Minuten vor Spielende so auf der Gegengeraden. Da ist ja über die Blöcke fortlaufend dieses weiße Borussia zu lesen, also wenn die Sitze dann leer sind. Das konnte man da schon ganz gut lesen. Also da waren Tausende vor dem Abpfiff weg. Das ist ja so eine Grundsatzdiskussion. Wie siehst du das? Würdest du sagen, nee, man muss immer bis zum Ende bleiben? Oder kannst du es auch vielleicht aufgrund der Parksituation und Verkehrssituation in Gladbach nachvollziehen, wenn Leute sagen, boah, ey, ganz ehrlich, das Ding ist gelaufen, jetzt fahre ich nach Hause, bin schnell zu Hause und kann dann vielleicht noch meinen Samstagabendplänen nachgehen.
Naja, also wenn ich zum Fußballspiel gehe, dann weiß ich, dass das halt 90 Minuten plus X dauert und ich bin eigentlich einer von denen, die sich ein Spiel auch gerne bis zu Ende dann angucken. Noch nicht mal, weil jetzt da die Hoffnung bestanden hätte, dass die Gladbacher in dieses Spiel nochmal irgendwie reinkommen, das war durch. Aber auch, um einfach der Mannschaft zu zeigen, dass die Wochen vorher doch wirklich gut waren. Also ich finde, als Fan hat man auch schon eine gewisse Verpflichtung, da dann eben dem Team auch zu zeigen, dass eine Niederlage hier nicht alles umwirft und wenn man dann vorzeitig geht, dann ist das schon eine klare Aussage auch. Und Tim Kleindienst hat sich ja, was das angeht, nimmt er ja auch kein Blatt vor den Mund, hat sich dann auch klar positioniert in seinem Instagram-Account und hat klar geschrieben, dass das schon keine schöne Geschichte war, dass da so viele Fans gegangen sind, dass er von Gladbach-Fans eigentlich etwas anderes erwartet und die Gladbach-Fans rühmen sich ja nun mal oft, die besten Fans der Welt zu sein und da reden wir ja nicht nur über diejenigen, die in der Nordkurve stehen, sondern über alle Gladbach-Fans. Und da muss ich schon sagen, hätte ich auch ein bisschen was anderes erwartet, als dass eben da Tausende schon vor dem Spielende dann das Stadion verlassen. Bisschen schade für die Mannschaft, natürlich, weil gerade in diesen Situationen, ich meine, das ist ja immer so im Erfolg, wenn du 3-0 gegen Augsburg gewinnst, wird keiner an seinen Parkplatz denken und keiner dran denkt, in irgendeiner Form, ob ich die Tagesschau noch rechtzeitig gucken kann oder nicht. Deswegen das umgedreht dann so zu sehen, wenn das Spiel in die Hose geht, dann gehe ich eben, wenn's entschieden ist, macht für mich keinen Schuh und von daher ja, war eine sehr differenzierte Botschaft der Fans, eine, die aber auch zeigt, dass die Gladbacher Vorsicht walten lassen müssen, denn Kredit ist auch schnell verspielt. will nicht sagen, dass die, die gegangen sind, jetzt total sauer waren, sondern vielleicht wirklich der ein oder andere gedacht hat, naja, bringt sowieso nichts mehr, hier zu sein, dann kann ich auch gehen, dann komme ich wenigstens zeitiger nach Hause. Aber wie gesagt, Nachtigall, ich höre dir trapsen, vorsichtig sein, der Kredit der Fans ist möglicherweise auch schnell verspielt. Auch darum die Nagelprobe in Heidenheim, was ich in meiner Analyse geschrieben habe. Ganz wichtiges Spiel für mich, wo eben vieles auf dem Prüfstand steht und die Fans werden da sein, die Fans werden unterstützen, aber wenn das nochmal so läuft wie jetzt die zweite Halbzeit Augsburg mit oder ohne rote Karte, dann kann das schon sein, dass es auch schon wieder ein bisschen bröckelt.
Wir haben vorhin noch das Programm angesprochen mit Heidenheim, Mainz und Bremen. Da ist Gladbach halt jetzt eben dann in jedem Spiel gefordert, Punkte einzusammeln. Es muss nicht immer, müssen da nicht immer drei sein, natürlich, aber einfach um diesen Fortschritt diese Saison zu bewahren und da nicht nochmal einen großen Einbruch zu erleiden. Ja, Carsten, du bist Samstag auch da, wirst gemeinsam mit Thomas Krulke hinfahren. Den weiten Weg nehmt ihr auf euch und bin gespannt, habe ich jetzt schon öfter gesagt, auf die Torwartfrage. Ich bin gespannt aufs Spiel und ja, ich glaube, dann sind wir auch an dieser Stelle durch.
Deswegen allen ein sportverbundenes Vergnügen am kommenden Samstag. Und ja, ich habe jetzt ab morgen zwei Tage frei. Bin mal gespannt, was sich dann bis zur Pressekonferenz am Donnerstag entwickeln wird. Gerade auch in der Torwartfrage. Und würde sagen, bis dahin, alles Gute. Tschö.
Tschüss.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de